Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Der türkische Schriftsteller und Journalist Ahmet Altan hat in der Türkei im Gefängnis gesessen als vermeintlicher Staatsfeind. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, dann aber überraschend freigelassen nach 4,5 Jahren. Ich habe aus Anlass seines neuen Romans mit Ahmet Altan gesprochen. Ich muss sagen, das Gespräch mit ihm, seine Stärke, das hat mich sehr beeindruckt. Und gleich hören Sie dieses Gespräch hier in der Lesart. Der Roman Hayat heißt Leben von Ahmet Altan. Das ist ein Bestseller in der Türkei geworden. In Frankreich wurde das Buch im vergangenen Jahr mit dem Prix Féminin Étranger ausgezeichnet. Der türkische Schriftsteller und Journalist Ahmet Altan hat diesen Roman im Gefängnis geschrieben. Er war 4,5 Jahre lang in der Türkei in einem Hochsicherheitsgefängnis eingesperrt. Davor war er der Herausgeber der Erdogan-kritischen Zeitung Taraf, die 2016 verboten wurde. Sein Roman Hayat heißt Leben, der ist heute auch bei uns erschienen, und ich habe vor der Sendung mit Ahmet Altan über das Buch gesprochen. Zuerst habe ich ihn gefragt, also Roman schreiben im Gefängnis, wie muss ich mir da die Bedingungen vorstellen? Wie ist dieser Roman dort entstanden?
Ja, biraz nasıl anlatacağımı düşünmem gereken bir soru. Cezaevi, bildiğiniz bir cezaevi.
Ja, wie soll ich das erzählen? Also, ich war in einer Zelle, wir waren zu dritt in dieser Zelle. In der Zelle hatten wir einen kleinen Tisch, das war ein Plastiktisch, und 3 Plastikstühle. Diesen Tisch haben wir miteinander geteilt, an diesem Tisch haben wir auch gegessen. Das war der Tisch, an dem wir einfach alles gemacht haben. Und wenn Essenszeit war, habe ich meine Papiere beiseite geräumt, dann haben wir gemeinsam gegessen, und wenn wir Fernsehen wollten, habe ich wieder beiseite geräumt. Alles, was ich für das Schreiben benötigt habe. Denn meine Zellengenossen würden sehr gerne Fernsehen. Und da haben wir zusammen geguckt. Alles, was ich schreiben wollte, habe ich auf dem kleinen Hof, den wir hatten für die Zelle, mir überlegt. Und manche Sachen habe ich sogar auswendig gelernt. Denn ich musste immer damit rechnen, dass man meine Papiere beschlagnahmt.
Sie waren im Februar 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt worden, und Sie haben während Ihrer Haftzeit noch ein weiteres Buch geschrieben. Der Titel dieses Buches ist »Ich werde die Welt nie wieder sehen«, Texte aus dem Gefängnis. Das ist 2018 auch bei uns erschienen. Dieses Schreiben während der Haft, was hat das denn für Sie bedeutet, dass Sie dort schreiben konnten?
Yazmak her zaman her şartta aslında koruyucu bir unsurdur yazar için.
Schreiben schützt einen Menschen, unter allen Umständen und immer. Schützt vor dem Leben und vor dem Tod. Und das gilt umso mehr im Gefängnis. Denn im Gefängnis wird ihnen ihre Zeit geklaut. Und das Schreiben schützt einen davor, dass man sich seine Zeit klauen lässt. Und das gibt einem auch ein großes Selbstvertrauen.
Wenn wir jetzt auf den Roman selbst schauen, also Hayat heißt Leben, das Buch, das heute bei uns erschienen ist. Der Roman erzählt eigentlich eine doppelte Liebesgeschichte. Also Ihr Ich-Erzähler, der heißt Fazil, das ist ein Literaturstudent. Der ist einmal in eine deutlich ältere Frau verliebt, in Hayat, aber gleichzeitig, also man könnte es auch eine konkurrierende Liebesgeschichte nennen, gleichzeitig auch in eine Literaturstudentin, die so alt ist wie er, Sila heißt sie. Wie kam es denn, dass Sie so eine doppelte Liebesgeschichte in diesem Roman erzählen wollten?
Im Gefängnis gibt es eine begrenzte Anzahl von Fernsehkanälen, die man sehen darf. Das bestimmt die Gefängnisleitung. Und einer dieser Fernsehsender sendet vor allem für Zuschauer in den Vororten der Stadt. In diesem Sender gab es eine Sendung, wo ich immer wieder Frauen, so richtig dicke Frauen mit prallem Körper in ganz bunten Kleidern mit tiefen Ausschnitten gesehen habe. Die haben dort gesungen. Und ich habe gemerkt, dass diese farbenfrohe Welt eine Welt ist, die ich selber überhaupt nicht kenne. Und so ist der Wunsch in mir entstanden, ein Buch darüber zu schreiben. Und während der Zeit, als ich mir diese Fernsehsendung immer wieder angeschaut habe, ist irgendwann Hayat Hanım erschienen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sie erschienen ist. Denn wie es Stefan Zweig mal gesagt hat, wissen Schriftsteller oft selber nicht, warum und wie sie etwas schreiben. Auf jeden Fall ist sie mir erschienen, als ich in dem Gefängnishof meine Runden gedreht habe. Und ich habe mich in sie verliebt. Das heißt, nicht nur Fazıl war es, der in sie verliebt war, sondern ich war auch in sie verliebt. Das war eine unglaubliche Frau. Eine Frau, die wirklich die Möglichkeit, die große Möglichkeit hatte, das Leben eines Mannes völlig zu verändern. Warum diese doppelte Liebesgeschichte? Die Liebe geht meistens nicht einher mit dem logischen Denken. Das heißt, Sie können ganz logisch sagen, der müsste sich in die verlieben. Aber so ist es eben nicht. Es ist möglich, dass sie sich in jemanden verlieben, von der niemand oder von dem niemand ausgegangen ist, dass es möglich wäre.
Also die Liebe ist ein ganz großes Thema in dem Roman. Die Frage, was Menschen beieinander suchen, auch eben bei ganz verschiedenen Partnern suchen. Ein wichtiges Thema in dem Roman oder ein wichtiges Motiv ist auch die Freiheit. Und ich habe das natürlich beim Lesen auch immer daran denken müssen, dass Sie dieses Buch im Gefängnis geschrieben haben, auch wenn Sie über Freiheit reflektieren in dem Buch. Gibt es denn in dem Roman eine Figur, also die sind ja nicht eingesperrt, gibt es da eine Figur, die tatsächlich frei ist?
Aslında bu soruya şöyle bir soruyla da cevap verebiliriz.
Auf diese Frage könnte ich mit einer anderen Frage antworten. Gibt es überhaupt jemanden auf der Welt, der frei ist? Wir denken zwar, dass wir frei sind, aber es gibt Grenzen, die die Gesellschaft, die Geschichte, die Kultur, die Familie, die Bildung ziehen. Und wir sind eigentlich innerhalb dieser Grenzen verhaftet. Wir sind gar nicht so frei, auch wenn wir denken, dass wir frei sind. Und viele meinen, die Freiheit sei eine politische Angelegenheit. Aber Freiheit ist nicht nur politisch. Freiheit ist etwas, was uns im ganzen Leben angeht. Und deswegen hoffe ich sehr, dass manche, die dieses Buch lesen, sich die Frage stellen, bin ich wirklich frei?
Ja, das ist eine Frage, die sich aufdrängt mit diesem Buch. Dieser Roman, der spielt in einer Türkei, es wird nicht genau gesagt, welche Zeit das ist, aber es spielt auf jeden Fall in einer Türkei, in der ein Klima der Angst sehr stark da ist. Da werden Menschen willkürlich verhaftet, die Polizei verweigert die Auskunft darüber, wo diese Verhafteten sind. Sie erzählen da auch, das fand ich eine sehr eindringliche Passage, von einem Café, in dem ganz viele Frauen darauf warten, vor einem Gefängnistor, also gegenüber von einem Gefängnistor, dass ihre Männer wieder auftauchen und sie ihre Männer vielleicht wiedersehen, weil sie eben nicht wissen, wo die sind. Und außerdem erzählen sie von Männergruppen, die mit Stöcken bewaffnet durch die Stadt ziehen und auf Menschen einschlagen. Was sind das denn für Prügelgruppen und wen greifen die an?
Aslında bu insanları bütün toplumlar tanıyor.
Diese mit Knüppeln bewaffneten Männer gibt es eigentlich in jeder Gesellschaft in dieser Welt. Es gibt sie oder gab sie auch in der Vergangenheit Deutschlands. Es gibt sie in verschiedenen Ländern der Welt, eigentlich in allen Ländern der Welt. Worum geht es? Diesen Menschen geht es darum, die anderen zu zwingen, genauso zu sein wie sie selbst. Sie mögen nicht, ja, sie hassen Menschen, die anders sind oder andersartig sind als sie. Und diese Tyrannei gibt es, wie gesagt, überall.
Der Roman Hayat heißt Leben von Ahmet Altan. Das ist auch ein Buch über die Liebe zur Literatur. Die verbindet vor allem die beiden Hauptfiguren, Cilla und Fazıl. Die studieren beide Literatur. Und als sie sich das erste Mal begegnen, da macht Cilla eine Art Test mit Fazıl. Sie fragt ihn, wenn man dich bitten würde, aus der Literaturgeschichte 15 Seiten auszuwählen, die du gerne selbst geschrieben hättest, welche 15 Seiten wären das? Und Fazıl sagt dazu, das wäre das Kapitel Zeit vergeht aus dem Roman Zum Leuchtturm von Virginia Woolf. Und ich habe Ahmet Altan gefragt, wäre das jetzt auch Ihre Wahl, wenn Sie Ihre 15 Seiten nennen müssten, die Sie am liebsten selbst geschrieben hätten?
Cevaplarımdan biri bu olabilir.
Das wäre eine der möglichen Antworten gewesen, die ich auf diese Frage geben würde. Ich habe in meinen jungen Jahren diese Passage gelesen oder dieses Buch gelesen und diese Passage bei Virginia Woolf hat mich wirklich sehr beeindruckt. Es gibt natürlich auch andere 15 Seiten, die ich als Antwort anführen könnte, aber ich denke, genau diese 15 Seiten sind für einen Literaturstudenten sehr wichtig und sie können einen wirklich mitnehmen, denn hier wird sehr schön beschrieben, wie die Zeit vergeht. Ich kann dazu auch Folgendes sagen. Die Literatur ist ein sehr guter Schutz gegen jede Art von Tyrannei. Denn auch die Zeit selbst ist tyrannisch. Die Zeit stiehlt ihnen die Lebenszeit, die sie eigentlich haben wollten. Und das ist tyrannisch. Alles, was gegen ihren Willen gerichtet ist, ist tyrannisch. Und ich kann nochmal zusammenfassend sagen, die Literatur ist ein sehr guter Schutz gegen die Tyrannei.
Sie haben in einem Interview auch gesagt, dass dieser Roman eine Art Rache sei. Denn dieses Buch zeige, dass der Präsident Erdogan und seine Justiz ihnen ihre Lebenszeit eben nicht stehlen konnten, trotz dieser Haft. Hat denn der Roman dadurch für Sie auch nochmal einen besonderen Stellenwert für Sie in Ihrem Werk?
Ja, dieses Buch hat einen ganz besonderen Stellenwert in meinem Leben, in meinem ganzen Schaffen. Vor allem, weil es im Gefängnis entstanden ist. Das ist mein erster Roman überhaupt, den ich in einem Gefängnis geschrieben habe. Und ich habe ja gesagt, dass die Literatur einen schützt. Es ist ein Aufstand gegen die Tyrannei, der ihnen begegnet. Und das war auch dieses Buch. Und wie Sie gesagt haben, ist es tatsächlich auch eine Rache für mich. Denn sie wollten mir meine Zeit stehlen. Und Hayat heißt Leben, hat es verhindert, dass mir die Zeit gestohlen wurde. Sie wollten mich vernichten. Und dieses Buch hat es verhindert, dass ich in dieser Welt von Stein und Eisen vernichtet werden konnte. Für mich ist auch besonders wichtig, dass dieses Buch in der ganzen Welt auf ein großes Interesse gestoßen ist. Das ist nicht nur für mich wichtig, sondern für tausende Menschen, die in der gleichen Situation sind wie ich, die in irgendeinem Gefängnis sind, ist das ein sehr wichtiges Zeichen.
Ich habe vorhin schon gesagt, dass Ihr Buch auch in der Türkei gerade sehr viel gekauft, gelesen, verbreitet wurde. Jetzt ist Ihr Roman ja auch mit dem, ich habe es vorhin ein Klima der Angst genannt, ja auch ein recht klarer Kommentar zum Zustand der Gesellschaft in der Türkei. Wie haben denn die Leserinnen und Leser in der Türkei auf das Buch reagiert? Was war denen besonders wichtig? Was für Kommentare haben Sie zu dem Buch bekommen?
Ich glaube, das Beeindruckendste für die Leser in der Türkei war Hayat Hanım, also die Heldin des Romans selbst. Hayat Hanım kennt das Leben sehr gut. Sie kennt die Schmerzen, sie kennt die Tyrannei, sie kennt die Schwierigkeiten und Unwegsamkeiten des Lebens. Ja, das alles kennt sie. Aber sie lässt sich davon nicht herunterziehen, sondern geht mit einem Lächeln darüber hinweg. Und das verleiht ihr eine große Kraft. Und das war, glaube ich, das Wichtigste für die Leser in der Türkei. Aber daneben sind natürlich auch Themen wie Literatur und Liebe und ihre Wechselwirkung und natürlich auch das Thema Freiheit sehr wichtige Themen für die Leser in der Türkei.
Herr Altan, Sie sind im April 2021, also vor einem guten Jahr, überraschend freigelassen worden, obwohl Sie zu lebenslanger Haft verurteilt waren. Es gab auch internationale Proteste gegen Ihre Inhaftierung und Verurteilung. Sie sind dann in Ihr Zuhause in Istanbul zurückgekehrt. Wie ist das jetzt für Sie? Müssen Sie fürchten, wieder verhaftet zu werden?
Es ist alles möglich. In einem Land, wo Recht und Gerechtigkeit nicht herrschen, kann jederzeit alles passieren. Aber macht mich das besorgt? Nein. Ich sage einfach, wenn das passiert, dann passiert es halt. Denn wenn ich es zulasse, dass ich besorgt bin, dass ich in Angst lebe, dann würde das mein Leben vergiften. Und ich werde es Ihnen nicht erlauben, mein Leben zu vergiften. Ich bin jederzeit auf alles vorbereitet, aber es ist auch nicht so, dass ich ständig in Angst und Sorge leben würde.
Hayat heißt Leben, so heißt der Roman von Ahmet Altan, der jetzt bei uns erschienen ist, übersetzt von Ute Bürgi-Knellissen. Im S. Fischer Verlag ist dieses Buch herausgekommen. Ahmet Altan, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen herzlich.
Und Recep Halac hat dieses Interview hier für uns übersetzt. Vielen Dank auch an ihn.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Maria Stepanova, das ist derzeit die international bekannteste russische Dichterin. Auch ihr Roman Nach dem Gedächtnis über die Geschichte ihrer Familie, der hat Kritikerinnen und Leser begeistert in vielen Ländern und in Russland. Dort hat sie 2018 für dieses Buch den Bolschaja Kniga-Preis bekommen. Jetzt ist bei uns ein neuer Gedichtband von Maria Stepanova erschienen. Mädchen ohne Kleider heißt dieser Band. Und Michael Braun hat den für uns gelesen. Guten Tag, Herr Braun.
Hallo, Herr Mayer, ich grüße Sie.
Mädchen ohne Kleider. Ja, der Titel lässt schon mal merken. Wie erklärt sich denn dieser Titel?
Ja, Mädchen ohne Kleider, das ist gewissermaßen der titelgebende Zyklus in diesem Gedichtband von Maria Stepanova. Drei Gedichtzyklen enthält das Buch und der vielleicht verstörendste Zyklus steht am Anfang und gibt diesem Buch den Titel. Und Mädchen ohne Kleider, das deutet darauf hin, es geht hier auch um den Körper, den nackten Körper einer jungen Frau, eines Mädchens. Und es geht vor allem um die Schaulust, die sich auf diesen Körper richtet.
Also der Blick auf diesen nackten Körper, wahrscheinlich auch der sexuell aufgeladene Blick, der pornografische Blick, geht es darum?
Ja, da gibt es tatsächlich eine Stimme in diesem Zyklus, ist quasi formuliert die Imperative der Schaulust, den pornografischen Blick, der sich diesen Körper zurichtet, ihn mit Blicken bearbeitet. Und das kommt schon in den ersten Zeilen gewissermaßen in eine Art Rollengedicht zum Tragen. Und zeig her, nimm das ab, leg es weg, leg dich hin und mach breit, lass sehen, mach auf, fass ihn an, siehst du das? Das ist quasi in diesen solchen Zeilen ist die Stimme des Jägers präsent, der den nackten Leib mit Blicken erobern will. Und das Verstörende halt an diesem Gedicht liegt natürlich vor allem darin, dass man als Leser, als Leserin gewissermaßen zum Zeugen gemacht wird, wie dieser Körper zum schutzlosen Objekt halt voyeuristischer Aneignung wird.
Das ist der erste Zyklus in diesem Band. Sie haben gesagt, drei Zyklen sind das. Nach diesem verstörenden Beginn dieses Bandes, wie führt Maria Stepanova das dann weiter in dem Buch oder wie fängt sie das auf?
Also ihr 2020 erschienenes Gedichtbuch auf Deutsch hieß ja Der Körper kehrt wieder. Auch hier im ersten Teil geht es quasi um den Nackenkörper der jungen Frau. Und dann im zweiten Teil, der zweite Zyklus, der heißt nun interessanterweise Kleider ohne uns. Und da wird ja sozusagen die Perspektive dann einfach umgekehrt. Jetzt haben wir plötzlich vor uns die Kleider, eine Art, fast schon Art kulturgeschichtlich dargeboten, die Kleider ohne Menschen. Also der verlorene Körper des Menschen, der plötzlich sozusagen den Kleidern abhanden gekommen ist. Das ist auch ein Zyklus quasi über die Sterblichkeit der Körper, über die Vergänglichkeit. Und es ist dieser zweite Zyklus auch in einer sozusagen der schwierigsten poetischen Form überhaupt geformt, nämlich nach dem Modus des sogenannten Sonettenkranzes, wo 14 Sonette zuerst kommen und am Ende die ersten Zeilen dieser 14 Sonette zu dem sogenannten Meistersonett, dass die Anfangszeilen der ersten 14 aufnimmt, zusammengefügt werden.
Ganz kunstvolle Form in diesem mittleren Zyklus. Und ist dann, wenn es in diesen beiden ersten Zyklen um den Körper, insbesondere um den weiblichen Körper geht, ist das überhaupt das übergreifende Thema für dieses ganze Buch?
Es wird fortgeschrieben, dieses Zentralmotiv des Körpers, das wir im vorangegangenen Gedichtbuch, also der deutsch vorliegende Gedichtbuch hatten, wird hier fortgeführt. Und auch der dritte Teil im Grunde handelt auch in gewisser Weise auch wieder vom Körper, wenn auch aus einer ganz anderen Perspektive nun wiederum, weil es im dritten Teil haben wir nun ein Ich, ein lyrisches Ich, das durch so eine Art Vorstadtlandschaft nahe der Wolga wandert und sich dort vergewissert in der Natur. Das heißt, hier geht es nun auch wieder um den Körper im Verhältnis zur Natur drumherum. Und hier unterscheidet sich dieser dritte Zyklus auch insbesondere von den ersten beiden, dass er gewidmet ist oder dediziert ist an einen Dichterkollegen namens Gennady Aigi, der 2006 verstorben ist und selber ein ganz großer Sprachmagier, Naturmagier war.
Das ist jetzt eine zweisprachige Ausgabe dieser Gedichtband. Eine ganz ausgewiesene, renommierte Übersetzerin hat die Gedichte übertragen, Olga Radetzkaya. Wie hat sie die Übersetzung überzeugt?
Also, das ist nun so, es wird sicherlich viele Leserinnen und Leser geben, die des Russischen nicht mächtig sind. Dazu gehöre auch ich. Und ich glaube aber, bin fest davon überzeugt, man kann sich der unglaublich intensiven, poetischen Stimme dieser Übersetzerin anvertrauen. Diese Gedichte sind auch als deutsche Gedichte hochpoetisch. Und wenn wir zum Beispiel den vorhin schon erwähnten Sonettenkranz nehmen, wo es ja auch darauf ankommt, eine ganz strenge Form im Deutschen nachzubilden, auch das hat Olga Radetzkaya hervorragend und wirklich kongenial geleistet.
Für das Buch Mädchen ohne Kleider, den neuen Gedichtband von Maria Stepanova, wie gesagt eine zweisprachige Ausgabe, Russisch und Deutsch, die Übersetzung von Olga Radetzkaya im Surkamp Verlag, ist der Band erschienen mit 72 Seiten, 23 Euro ist der Preis. Ganz herzlichen Dank an Michael Braun. Die FAZ und die TAZ haben den neuen Roman von Uwe Tellkamp besprochen. Der Spiegel und die Zeit haben das auch getan. Die Süddeutsche und die Welt. Wir hier im Deutschlandfunk Kultur hatten eine Rezension zu dem Buch im Programm. Also Der Schlaf in den Uhren, so heißt der Roman. Die Aufmerksamkeit dafür war sehr groß, als das Buch vor anderthalb Wochen herauskam. Der Roman wurde allerdings in so gut wie allen Kritiken verrissen. Zum Beispiel als Roman Rohbau Ruine mit verworrenen und verwirrenden Erzählsträngen. Es gab auch neben dieser stilistischen Kritik auch immer wieder politische Kritik an dem Roman. Der habe verschwörungstheoretische Züge und er erinnere an die fremdenfeindlichen Äußerungen von Uwe Tellkamp. Trotz dieser negativen Aufnahme jetzt in diesen Kritiken, die Buchpremiere gestern in Potsdam in der Villa Quandt, die war ausverkauft. Und wie das Buch dort ankam und präsentiert wurde, das hat unsere Redakteurin Stefanie von Oppenburg beobachtet. Die ist jetzt hier im Studio. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Also nach all den Verrissen, was für ein Publikum war denn da zu dieser Lesung gekommen? Und hatten die was von der Kritik vorher gehört oder gelesen?
Oh ja, das hatten sie tatsächlich. Auf jeden Fall war die Villa, also war der Saal in der Potsdamer Quandt-Villa tatsächlich bis auf den letzten Platz gefüllt. Also da war kein Reinkommen mehr. Die hätten wahrscheinlich noch viel mehr Karten verkaufen können. Also die Veranstaltung hat große Aufmerksamkeit bekommen. Und das Publikum, das ich da angetroffen habe, war eher so gut bürgerlich, akademisch, fein gekleidet, eher älter. Also das war auffallend. Es waren sehr viel eher ältere Leute da, also alle so mindestens jenseits der 50. Und ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen und die meisten von denen hatten tatsächlich den Turm damals gelesen. Und
also quasi den Vorgängerroman,
genau,
von Uwe Tellkamp.
Den Vorgängerroman. Und erzählten mir aber, dass sie jetzt festgestellt, also auch diese vielen Verrisse gelesen hätten und sich doch jetzt mal davon überzeugen wollten oder sich ein Bild davon, ein eigenes Bild von diesem Buch machen wollten. Und tatsächlich waren auch manche dabei, die das Buch schon gelesen hatten. Und ich habe zum ersten Mal Menschen getroffen, die das Buch gut finden, muss ich sagen. Also keiner hat es ganz durchgelesen, aber fast durchgelesen. Und alle haben angemerkt, dass es schon auch nicht ganz unanstrengend sei, aber es sei doch wirklich ein historischer Abriss, den sie interessant fänden. Und fand ich natürlich bemerkenswert.
Das Ganze war jetzt eine Veranstaltung einer Potsdamer Buchhandlung. Wist, der Literaturladen, so heißt diese Buchhandlung. Der Buchhändler Carsten Wist. Wie hat der denn da jetzt Uwe Tellkamp und diesen neuen Roman präsentiert?
Ja, also es war nicht nur eine Lesung, sondern es war eine Art Happening. Es gab ein Gespräch zwischen Moderator und Autor und dann gab es so ein paar Einlagen. Und vielleicht hören wir mal rein, wie die beiden am Anfang reinmarschiert sind in den Saal, nämlich zu der Musik von Wir lagen vor Madagaskar.
Wir lagen vor Madagaskar. Die Pest an Bord.
In den Kesseln erfolgte das Wasser und täglich ging einer über Bord.
Ja, da hört man ja, wie Uwe Tellkamp im Hintergrund ein bisschen mitsingt. Also das Ganze begann irgendwie vergnügt und es war offensichtlich, dass Carsten Wist es sehr daran gelegen war, eine lockere Atmosphäre herzustellen. Er hat mir auch erzählt, dass er ein bisschen Sorge hatte, dass Uwe Tellkamp da jetzt, das war ja sein erster Auftritt vor so einem Publikum. Also lange Zeit ist er ja, wenn dann, nur in Dresden und ich glaube in dieser Loschwitzer Buchhandlung aufgetreten und das war jetzt wirklich zum ersten Mal, dass er wieder ja aus seinem Schneckenhaus herausgekommen ist. Und insofern war die Sorge groß, dass es irgendwie schief gehen könnte. Er hat auch komplett darauf verzichtet, die politischen Vorwürfe gegenüber Telkamp zu thematisieren.
Jetzt, politische Vorwürfe. Der Roman, ich habe es gesagt, der wurde vor allem stilistisch kritisiert, aber auch wegen mancher politischer Aussagen. Das ist ja dann auch die Frage, was wählt ein Autor dann aus, wenn er so einen Roman kritisiert, wo es schon im Vorfeld so viel Auseinandersetzung gab. Was hat er denn da vorgelesen?
Er hat sich vor allem auf erzählerische Passagen beschränkt. Er hat zum Beispiel eine Passage gelesen, in der es um den Protagonisten Fabian Hoffmann geht, der als Filmvorführer in einem Kino in Dresden arbeitet. Und das war einfach ein sehr atmosphärischer Text. Und dann hat er einen Text ausgewählt, wo eine Gruppe von DDR-Bürgern nach Polen fährt und die Solidarność-Anhänger treffen. Also auch das war ein politischer Text, der so ein bisschen die Geschichte, die Vorgeschichte der Bewegung in der DDR erklärt hat. Nur im dritten Text, da ging es tatsächlich auch um die Medienmaschinerie der Politik zum Beispiel. Und da wurde auch 2015 so angedeutet, also das war so zumindest, man konnte ahnen, dass er auf diese 2015 Flüchtlingskrise anspielte in diesem Text, aber das war auch nur sehr mittelbar und sehr indirekt.
Das war ja die Zeit, wo er sich ganz dezidiert gegen Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, geäußert hat damals.
Ja, genau. Mhm. Und im Zusammenhang mit eben diesem Medienmaschinerie, dieser Medienmaschinerie-Passage, wo es eben genau um diese Themen ging, hat er hinterher auch über die Bedeutung der sozialen Medien in Bezug auf sich selber gesprochen. Und vielleicht hören wir da auch noch mal kurz rein.
Beispielsweise, wenn ich, nehme soziale Medien, wie kann ich jemandes Ruf zerstören, indem ich eine Nachricht so lange lanciere, bis der Erste auf Twitter darauf anspringt und wenn es eine kritische Zahl von Klicks überschreitet, springt der Nächste darauf an und schon ist man im Rechtfertigungsmodus, wenn man je darauf angesprochen wird. Ob die Ursprungsnachricht das war, was sie versprach, ob sie das hielt, ob sie das überhaupt umriss, was sie versprach, spielt keine Rolle mehr, sondern man ist ständig im Rechtfertigen. Das habe ich ja nun erlebt, darum ging es ja auch. Warum machst du das und wie kannst du überhaupt so sein und so weiter und so fort und diese Ansichten, die du bringst, immer zum ständigen Rechtfertigungsmodus. Und das sind Techniken, die auch in dieser anderen Zeit abgelaufen sind.
Also Uwe Telkamp bei seiner Lesung, bei der Premierenlesung aus seinem neuen Roman gestern in Potsdam, in diesem O-Ton, den wir gerade gehört haben, wo es um Facebook-Reaktionen auf ihn ging, da hat er schon reagiert auf die viele Kritik an seiner Person. Ging das noch darüber hinaus? Hat er sich auch über die viele literarische Kritik jetzt an seinem Buch, hat er sich dazu irgendwie verhalten?
Ja, auch das kam nur so in Anspielungen raus. Er hat dann ganz am Schluss, kam sozusagen noch der Knaller. Dann hat er nämlich ein Set von Rasierklingen rausgeholt. Ui. Und hatte auch Rasierseife dabei, Rasierschaum dabei und hat sich dann vor Publikum rasiert tatsächlich mit einem sehr feinen, sehr wertvollen Rasiermesser. Und da kam er dann auch noch mal zu einer kleinen Anspielung zum Thema Medienschelte von Seiten der Journalisten bzw. Verrisse, die nur so über ihn niedergehagelt sind in den letzten Tagen und letzten Wochen.
Ich bin ein großer Western-Fan und im Western ist die zentrale Szene immer die, wie der Held rasiert wird oder nicht. Mhm. Und da ich als Literat auch kraftvoll rasiert worden bin von den Kritikern, habe ich mir überlegt,
jetzt mal einer vorne zu.
Nein, das kann man nicht machen, das müssen wir selber machen.
Also er hat sich vor Publikum rasiert bei seiner Lesung gestern in Potsdam, Buchpremiere für den Roman Der Schlaf in den Uhren von Uwe Telkamp. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Unsere Redakteurin Stefanie von Oppen hat die Lesung für uns verfolgt. Herzlichen Dank. Ifni, Spaniens letztes koloniale Abenteuer. So heißt ein Buch von Manuel Chavez Nogales. Und dieses Buch will uns jetzt die Buchhändlerin Susanne Petzl empfehlen. Sie arbeitet in der Buchhandlung Land in Sicht in Frankfurt am Main und ist jetzt für uns am Telefon. Ich grüße Sie, Frau Petzl. Hallo.
Hallo, Herr Mayer. Hallo.
Jetzt muss ich gestehen, von Manuel Chavez Nogales habe ich noch nie gehört. Wie sind Sie denn auf ihn gestoßen?
Genau so ist es. Er ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger eigentlich Autor, aber fast vollständig vergessen. Und drauf gestoßen bin ich, weil Spanien in diesem Jahr Gastland auf der Frankfurter Buchmesse ist und das für uns natürlich immer ganz besondere Impulse bereithält. Und dieses Buch fand ich in mehrerlei Hinsicht ganz besonders bemerkenswert.
Und was ist bemerkenswert? Also ich bin ja schon beim Titel Spaniens letztes koloniale Abenteuer. Was hat es mit diesem Abenteuer auf sich?
Genau, es ist so bemerkenswert, weil sowohl der Autor, eben als vergessener Schriftsteller, der eigentlich mal eine ganz, ganz wichtige politische, journalistische Stimme war, großer Reisender, glühender Anhänger der Republik, geflohen vor Franco, geflohen vor den Nazis. Man kann kaum glauben, dass der vergessen ist. Das springt ins Auge, dass Mensch wissen will, was hat es mit dem eigentlich auf sich. Und Ifni ist auch eine wirklich irre Geschichte einer nordafrikanischen Enklave, wo Spanien tatsächlich nochmal versucht hat, Kolonialträume zu verwirklichen. Und der Herr Nogales hat sich eben dadurch ausgezeichnet, dass er für seine eigentlich wichtige Zeitung oder Zeitschrift Ahora auch wirklich immer dahin gefahren ist, wo es gerade wehtut, wo es gerade wichtig war, und hat von da sehr klar und direkt und manchmal fast polemisch, aber immer sehr klug und interessant berichtet.
Das heißt, das sind Zeitungsreportagen, die in diesem Buch versammelt sind? Was für eine Art von Texten sind das?
Genau, so ist es. Es sind Journale und Reportagen. Der Verlag, der Cubito Verlag, hat sich auf die Fahnen geschrieben, so eine kleine Werkausgabe von Chavez Nogales zu machen und da sozusagen dieses Vergessene aufzuarbeiten. Das ist jetzt ein erster Band, Reportagen und Journale. Und da kommen wir dann auch zu der Gestaltung, die ich eben besonders hervorheben mag, weil das tatsächlich auch innen im Buch sozusagen diesen Artikeln nachempfunden ist. Und das macht diese Zeit besonders fühlbar oder lebbar oder erfahrbar bei der Lektüre, ne? Also Inhalt und Gestaltung sozusagen ergeben da auch ein Gesamtkunstwerk. Das
bei dem Buch Ifni, Spaniens letztes koloniale Abenteuer von Manuel Chavez Nogales. Dann wollen Sie uns empfehlen den neuen Roman von Katharina Adler, Igelhaut heißt der. Steckt da jemand in einer Igelhaut?
Also tatsächlich ist Igelhaut ein vermutlich Nachname einer ansonsten namenslosen Protagonistin, die ganz zentral für diesen Roman ist. Die Igelhaut oder auch eine Igelhaut genannt, ist eine Schreinerin, die in einem Mikrokosmos von Hausgemeinschaft in einem Hinterhof lebt, dort ihre Schreinerwerkstatt in der Garage hat, wo also auch alle Bewohnenden dieses Hauses vorbeigehen, ein- und ausgehen, mit ihr Gespräche führen, und an deren Leben wir ein Stück teilhaben und damit auch an dem Leben dieser Hausgemeinschaft, sozusagen ein Mikrokosmos als Spiegel für die große Welt.
Und dann haben Sie noch eine dritte Empfehlung für uns, eben nach Katharina Adler, Igelhaut, ein vielbesprochenes Buch von Fatma Aydemir, der Roman Jinns. Was hat Sie jetzt daran begeistert?
So ist es. Fatma Aydemir, da war ich sehr, sehr gespannt drauf, einfach weil mir ihr Debütroman Ellenbogen schon sehr, sehr gut gefallen hat. Oder ich das auch ein wichtiges und sehr interessantes Buch fand. Und Jinns ist eigentlich eine Familiengeschichte einer migrantischen Familie. Ein Vater in den späten 70ern als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, die Mutter hinterher, irgendwie sich da in Deutschland eingerichtet, mal schlechter, mal besser. 4 Kinder, und diese Figuren werden alle in einem ganz eigenen Tonfall erzählt. Jede Figur hat ein eigenes Kapitel sozusagen. Die Eltern bilden die Klammer für diese Geschichte. Und das Setting fand ich sehr, also das Setting hat sozusagen auch mein Interesse geweckt, weil tatsächlich ist es so, dass der Vater nach all diesen Jahren der Arbeit es geschafft hat, sich eine schicke Wohnung in Istanbul zu kaufen. Und dann fährt er hin und steht da drin und ganz zufrieden und denkt an seine Familie und stirbt. Das ist jetzt kein Spoiler, sondern das ist tatsächlich der Ausgangspunkt. Und dann macht sich die Familie aus verschiedenen Ecken auf den Weg nach Istanbul, um sozusagen mit diesem Tod zurechtzukommen. Und dabei kommt alles zur Sprache, was diese Familie bewegt hat in den letzten Jahren. Aus den verschiedenen Blickwinkeln. Und das ist Dem folgt man wirklich atemlos.
Mit dem Roman Jinns von Fatma Aydemir. Eine der Empfehlungen von Susanne Petzel von der Buchhandlung Land in Sicht in Frankfurt am Main. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Ja, Dankeschön, Herr Mayer, und vielleicht auf ein nächstes Mal.
Ja, ganz bestimmt auf ein nächstes Mal.